So. Ich richte mich mal noch häuslich ein hier vorne, solange die Kids rausgehen. So. Okay. Ich freue mich auch, da zu sein. Ja. Wie ihr gehört habt, mein Spitzname ist Scheune. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es zu dem Spitznamen gekommen ist. Den hat man mir in der ersten oder zweiten Grundschulklasse verpasst. Und der hat sich durchgezogen, weil ich den gleichen Freundeskreis von Grundschule bis zum Abitur hatte. Und ja, selbst während der Studienzeit ist er mir erhalten geblieben. Also es gibt so Sachen, die ziehen sich durch. Ja, wie manch einer weiß, wie ihr vorher gehört habt, bin ich in der Gemeinde hier aufgewachsen, komme ursprünglich aus Katzensteig, meine Eltern kennt ihr, Helga und Erich. Ich habe einen langen Lebensweg mittlerweile hinter mir, bin 26, bin wahrscheinlich jünger als die meisten hier, aber mir kommt schon wieder eine ganze Weile vor. Ich glaube, das letzte Mal hier im Gottesdienst war ich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, das war noch in meiner Bibelschulzeit. Ich war zwei Jahre im Glaubenszentrum in Bad Kandersheim und in der Mitte davon war ich irgendwann mal hier. Und jetzt erzähle ich kurz, wie es dann weitergegangen ist. Also die Bibelschule ist mittlerweile zu Ende. Ich arbeite seit Juni wieder hier in Immstadt bei Airbus. Das war auch mein Arbeitgeber davor. Es hat super geklappt. Gott hat da Türen aufgemacht, dass wir arbeiten können. Und dann war ja im September dann unsere Hochzeit, wie ihr gerade an den Bildern vorhin gesehen habt. Ich darf es auch gerne nochmal einblenden, Amanda. Ich erzähle noch ein bisschen was zur Hochzeit. Das war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein richtig unvergesslicher Tag. Ich glaube, meinen Eltern ist es auch noch sehr in Erinnerung. Und eine Sache, die werde ich sicherlich überhaupt nicht vergessen an unserer Hochzeit, das war folgendes. Wir hatten Räumlichkeiten, die waren so ähnlich wie hier. Wir hatten so zwei Stuhlreihen und Mittelgang. Wir haben in Owingen die Trauung gehabt, in den Räumlichkeiten der Mennonitengemeinde und hinten war eine Tür. Und das hatten wir so vereinbart, dass ich dann vorne am Altar warte, die Türen hinten geschlossen sind und Miri dann irgendwann im schönen Kleid mit ihrem Papa reinkommt und währenddessen sollte unsere Band da vorne spielen. Und jetzt hat dann die Band angefangen zu spielen, das war das Lied und jetzt kam dann so die Stelle, wo die Miri hätte reinkommen sollen. Jetzt kam sie aber nicht. Dann stand ich da so da, okay, 120 Freunde, bekannte Gäste, gucken mich an und ich muss versuchen, die Ruhe zu bewahren und ruhig auszusehen. Das war schon eine Kunst für sich. Auch unser Team war schon ein bisschen irritiert, aber die haben das professionell weitergespielt. Und dann ging endlich die Tür auf. Ich war der Einzige, der das sehen konnte. Und dann huschte einer meiner Tanten da schnell rein. Sie haben plötzlich geschnappt. Ich habe dann erfahren, dass sie beinahe noch dem Brautauto den Parkplatz geklaut hat, weil sie so in letzter Minute da war. Und ich, okay, Ruhe bewahren bitte, Ruhe bewahren. Und okay, ich warte, ich gucke nach hinten. Dann geht die Tür zum zweiten Mal auf. Da kam eine gute Freundin von mir rein oder von uns. Und ich dachte mir so, ja, schön, dass du jetzt da bist, aber auf dich warte ich gerade nicht. Und dann war es endlich so, weil kurz danach kam der Miri rein und wir hatten einen wunderschönen Tag. Der war großartig mit viel Freude, mit Freunden, allem drum und dran. Und das war wunderschön. Und ich habe mich da jetzt während der Predigtvorbereitung wieder dran erinnert. Und dann habe ich so über mein Leben nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe gestern mal so grob ausgerechnet, wie viele Tage ich jetzt auf der Welt bin. Tina hat erzählt, jeder hat 86.400 Sekunden am Tag. So, ich habe jetzt mal meinen Kilometerstand in Tagen ausgerechnet. Ihr dürft mal schätzen, wie viele das sind bei mir. Kommt der Taschenrechner? Okay. Ich sag's euch mal, 9672. Das ist so mit Alter 26,5. Das heißt, in anderthalb Jahren habe ich dann die 10.000 geknackt. Wo ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, okay, ich bin jetzt über 9.000 Tage auf dieser Welt und ich kann mich wahrscheinlich so bewusst an 100, 200 so richtig erinnern. Geht's euch ähnlich? Das so, ich denke, manche von euch haben die 10.000 auch schon geknackt und die Erinnerung bleibt nicht so viele, oder? Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, okay, warum ist das so? Und mir ist aufgefallen, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass es einige Tage gibt, da habe ich richtig coole Sachen erlebt, die sind mir in Erinnerung geblieben. Aber dann gab es viele Tage, die waren so normal, so durchschnittlich, Alltag, Arbeit, Schule, was auch immer. Das dachte ich, okay, das gehört irgendwie dazu. Aber dann habe ich gemerkt, dass in meinem Glaubensleben das ähnlich ist. Ich habe so die ähnliche Verhältnismäßigkeit entdeckt. Und auch da habe ich jetzt mal ausgerechnet. Ich habe im August 2012 nochmal bewusst eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Das war, wie ihr es vorher gehört habt, ich bin hier aufgewachsen, bin durch die Jugendzeit gegangen und ich hatte immer einen Glauben an Jesus, definitiv, aber es war eine andere Entscheidung, nochmal zu sagen, okay, ich will aktiv Jesus nachfolgen. Und von seit daher sind jetzt 1661 Tage vergangen, das sind 4,5 Jahre. Und dann habe ich da versucht, ein bisschen Revue passieren zu lassen, und es sind einige Momente hängen geblieben, wo ich so Lobpreiszeiten hatte, Anbetungszeiten hatte, die mich tief bewegt haben, weil ich durch eine persönliche Phase durchgegangen bin, wo es wichtig für mich war. Oder ich habe mich an Situationen erinnert, wo Gott zu mir gesprochen hat, wo die Sachen eingetreten sind. Beispielsweise war das so während der Bibelschulzeit, ich wusste nicht so wirklich, wie es danach weitergeht. Und dann war das im Sommer vor dem zweiten Bibelschuljahr, hat Gott ganz klar gesagt, okay, du wirst danach wieder bei Airbus arbeiten, du wirst in deinem alten Arbeitsumfeld wieder tätig sein und du wirst einen Arbeitsplatz, du wirst in der Nähe von Überlingen wohnen. Und es ging dann über das ganze Bibelschuljahr hinweg, habe ich nicht viel davon gesehen. Ich war die ganze Zeit mit meinem Arbeitgeber in Kontakt, aber es kam nie der Durchbruch. Und ich glaube, einen Monat vor Schluss also habe ich dann schlussendlich die Vertragsunterlagen bekommen, konnte sie unterschreiben. Genauso auch mit der Wohnung, das war auch kurz vor Bibelschulende, haben wir dann auch den Zuschlag für die Wohnung bekommen, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Aber das waren so Sachen, an die erinnere ich mich. Und die waren cool und das war in dem Moment auch wirklich stark. Aber dann sind ja auch wieder ganz viele Tage, die waren so gewöhnlich, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Geht es euch ähnlich in der Hinsicht? Ich sehe ein paar nicken, ein paar sind bei mir. Und ich habe mich dann gefragt, Mensch, das kann doch nicht alles sein, oder? Das kann doch nicht alles sein, was man mit so mit Gott erleben kann. Wenn wir uns vorstellen, wir haben vorher dieses Lied gehabt, wir haben vorher Lieder von der Größe Gottes gesungen, wie mächtig er ist, wie stark er ist. Wenn wir uns vorstellen, dass er das alles geschaffen hat, auch den See, der sich irgendwo hinter den Häusern verbirgt. Und alles hat er geschaffen, Freude, Spaß, Ideen, Kreativität, das ist alles von ihm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, das kann nicht alles sein, da muss es irgendwie mehr geben. Und dann habe ich mich aber auch als nächstes gefragt, okay, woran liegt es, dass ich das nicht in meinem Leben erlebe? Da muss es doch irgendwas, da muss es doch einen Grund für geben. Und wenn es nicht an Gott liegt, dann muss es, glaube ich, an mir liegen. So, das war meine Schlussfolgerung. Und dann habe ich überlegt, okay, woran könnte das bei mir liegen? Und ich glaube persönlich, also dass es bei mir daran liegt, dass ich nicht die Art von Beziehung zu Gott habe, wie ich sie mir persönlich wünschen würde. So, ich habe da mir ein bisschen überlegt, wie war das so in der Bibel, wenn ich da so Leute wie den Henoch lese, den Noah, den Abraham, den Mose, Samuel, David oder im Neuen Testament, Petrus, Johannes, Stephanus, Philippus und wie sie alle heißen, dachte ich so, oh, da gibt's was. Da gibt's was mehr mit Gott zu erleben, als ich es bis jetzt habe. Und ich bin dann schon mehrmals über einen Mann gestolpert im Neuen Testament, der heißt Hananias oder je nach Übersetzung auch Ananias. Und der ist mit so einem richtigen Vorbild geworden, was es bedeutet, Beziehung zu Gott zu leben und ein spannendes Leben mit Gott zu haben. Und von dem, in dessen Leben möchte ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne noch kurz beten. Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen. Ich danke dir für den Tag, dafür, dass wir zusammen heute auf dich hören dürfen, uns ausrichten dürfen auf dich, den lebendigen Gott. Ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam dich heute Morgen anbeten dürfen, dass du zu uns sprechen willst, individuell, und dass jeder von uns eine einzigartige persönliche Beziehung zu dir haben kann. Dafür danke ich dir. Amen. So, und ich dachte mir, ich mache das jetzt am Anfang ein bisschen wie bei Wer wird Millionär mit der Publikumsfrage. Ich dachte mir, es ist vielleicht gut, bevor wir uns diesen Mann Hananias anschauen, dass wir so ein bisschen anschauen, wo steht der eigentlich? Da steht eine Apostelgeschichte. Und ich dachte, jetzt frage ich mal, wer weiß, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben? Einfach einrufen. Ja? Lukas, genau. Was hat er noch geschrieben außer der Apostelgeschichte? Das Lukas-Evangelium. Und jetzt die Frage, an wen hat er geschrieben? Wisst ihr das? An wen er das geschrieben hat? an einen Mann, der hieß Theophilus, hieß dieser Mann. Habt ihr vielleicht mal gelesen? Den findet ihr jeweils am Anfang von diesem Buch. Und kann jemand von euch vielleicht so zusammenfassen, worum es im Lukas-Evangelium geht, so ganz grob? Einfach eine Idee, ein Satz. Die Lebensgeschichte Jesu, ja? Trifft es eigentlich perfekt, würde ich auch sagen. So von Geburt bis Tod und Auferstehung von Jesus. Und Apostelgeschichte dann? Was denkt ihr? Die Geschichte von Paulus, Saulus. Sehr gut. Tina, du hast den Nagel gleich getroffen, darauf wollte ich hinaus. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Theorie gehört, wer dieser Theophilus war. Und das fand ich sehr spannend, da wollte ich euch mit reinnehmen. Man weiß von diesem Mann leider nicht sehr viel. Und da gibt es ja eben, wie gesagt, Theorien, wer der sein könnte. Man weiß nur, dass das ein einflussreicher Mann war. Hat noch jemand im Kopf von euch, womit die Apostelgeschichte endet? Ja, mit dem Tod von Paulus, das ist kurz davor, beziehungsweise kurz vor der ist in der Gefangenschaft dann. Der kommt nach Rom in die Gefangenschaft. Und weil der Brief, sage ich mal, so abrupt damit endet, gehen viele davon aus, dass der irgendwas mit der Gerichtsverhandlung von Paulus zu tun haben könnte. Und manche denken sogar, das war der Anwalt von Paulus. Und das heißt, der Lukas erzählt ihm dann quasi hier, so ist Paulus zum Glauben gekommen, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht, damit er ihn nachher vor Gericht vertreten kann. Macht für mich sehr viel Sinn. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil ich glaube, dass, wie Tina das vorher schon so richtig gesagt hat, die Apostelgeschichte, sage ich mal, so in Summe nicht einfach nur ein Buch ist, wo uns so die Highlights der ersten Gemeinde erzählt werden, sondern dass es vielmehr ein Tagebuch oder die Lebensgeschichte von Paulus ist. Und die Personen, die darin vorkommen, wie noch ein Petrus, ein Johannes, Jakobus, Philippus und wie sie alle heißen, die sind, sage ich mal, nur, die haben nur Gastauftritte in diesem Buch, weil ihre Lebensgeschichte sich mit der von Paulus irgendwo schneidet. Weil die sich irgendwo treffen. Und was mich jetzt da so inspiriert hat oder was mich zum Nachdenken gebracht hat, wir sehen dann so punktuelle Ereignisse so aus dem Alltag der ersten Gemeinde. Beispiel. Petrus und Johannes, die gehen einfach nur zum Gebet in den Tempel und dann sehen sie einen gelähmten Mann auf dem Weg in ihrem Alltag und sagen, hey, für den beten wir. Und beten für den und der wird geheilt. Und Gott, viele kommen zum Glauben, einfach weil sie im Alltag mit Gott unterwegs waren. Wir haben von Steffen vorher Ähnliches gehört, wo du im Krankenhaus Jesus bezeugt hast. Es war in deinem Alltag, in der, wo du gerade warst, hast du anderen Leuten von Jesus erzählt. Das war ganz normaler Alltag. Und deswegen glaube ich, dass das, sage ich mal, die Apostelgeschichte für mich auch persönlich so ein Mutmacher ist, mit Gott unterwegs zu sein und meine eigene Geschichte von Gott schreiben zu lassen. Und der eine von andere von euch, wie zum Beispiel Abraham oder Tina, die haben Anteil an meiner Lebensgeschichte, weil sie investiert haben in mich, als ich in der Jugendgruppe war, meine Eltern genauso. Die haben Anteil an meiner Lebensgeschichte, weil sie irgendwo Teil davon gewesen sind. Und einer, der Anteil an dem Leben von Paulus hatte, das war eben der Hananias. Den finden wir in Apostelgeschichte 9. Es war davor so, dass der Paulus sich aufgemacht hatte, die Gemeinde zu verfolgen. Die Gemeinde ist am Pfingsten entstanden, als der Heilige Geist gekommen ist. Und sie hat sich ausgebreitet in Jerusalem und Israel wie wild. Und er war dagegen, er hat sie verfolgt und wollte sie dann auch in Damaskus fangen. Und unterwegs hat er diese Begegnung, wo Jesus ihm erscheint und er blind wird und er ist dann in Damaskus. Und da geht es jetzt um den Hananias. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Was mich immer wieder neu fasziniert hat an der Stelle, ist, dass hier nicht von dem großen Apostel Hananias die Rede ist. Wenn man davor in der Apostelgeschichte liest, dann findet man die Apostel Petrus, Johannes, das, was ich vorher gelesen habe, wie sie ihn eingeheilt haben. Dann kommt der Super-Evangelist Philippus, der einmal eine ganze Stadt bekehrt, oder der super weise, geisterfüllte Stephanus und wie sie alle heißen. Und jetzt kommt auf einmal ein Typ, der heißt Hananias und der wird genannt ein Jünger Jesu. Das fand ich interessant. Und mich hat es persönlich angesprochen, weil ich denke, okay, wenn er jetzt hier nicht so besonders genannt wird, dann wird er wohl wahrscheinlich auch nicht so besonders gewesen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich genauso ungefähr war wie wir. Das Alter können wir jetzt schätzen, ob der 20 war oder 50 oder wie alt auch immer. Das können wir uns irgendwie überlegen. Aber er scheint jetzt nicht so ein besonderer Typ gewesen zu sein. Aber irgendwas scheint ihn dann doch besonders gemacht zu haben, dass Jesus ihm diesen Auftrag gibt. Und ich glaube, das Einzige, was ihn so besonders gemacht hat, war, dass er seinen Herrn Jesus geliebt hat und dass er seine persönliche Beziehung mit Jesus hatte, oder? Ich glaube, das war das Einzige, was ihn qualifiziert hat dafür. Und das hat mir dann, das beruhigt mich dann persönlich auch immer wieder, wenn ich über diese Stelle nachdenke oder stolpere, dass es auch in meinem Leben nicht darauf ankommt, dass ich der Superheld bin, sondern dass ich sein kann, ganz normal, und dass mich Gott trotzdem in seine Geschichte einbauen kann. Das gilt doch für jeden, oder? Wir haben alle unsere Fehler, unsere Macken, unsere Unvollkommenheiten. Aber das Wichtige ist einfach nur, dass wir den Willen haben, Jesus zu folgen, dass wir ihn lieben, ihn lieb haben, dass wir versuchen und daran arbeiten, eine immer persönlichere Beziehung zu ihm zu haben. Das ist das Einzige. Und dann baut er uns in seine Geschichte ein. Interessant geht es dann weiter, dass der Hananias erstmal überhaupt nicht begeistert ist von dem, was Jesus ihm sagt. Ich meine, er sagt, geh zu dem schärfsten Christenverfolger, den es überhaupt gab, und bete für ihn. Das ist hart. Ich glaube, dass er Angst hatte vielleicht auch. Er hat die Geschichten gehört, wie der überall die Gemeinde auseinandergenommen hat. Und natürlich widerspricht er dann. Dann lesen wir weiter in Vers 13 an. Herr, entgegnete Hananias, von verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Ich fand an dieser Stelle so interessant, dass Jesus anders reagiert, als ich es erwartet hätte. Was würdet ihr erwarten, wenn Gott etwas zu euch sagt und ihr widersprecht ihm? Was würdet ihr persönlich erwarten an dieser Stelle? Dass er bestraft vielleicht? Was hast du gesagt? Dass man getadelt wird. Und ich finde es so cool, dass Jesus das hier überhaupt nicht macht. Sondern Jesus geht voll auf ihn ein. Und er sagt, hey, ja, das ist riskant, das ist gefährlich, was du machst. Aber ich habe eine größere Absicht damit. Und deswegen trage ich dir das auf. Ich trage dir das nicht zur Strafe auf, sondern weil ich dich einbauen will in meine Geschichte, dich mit diesem Mann schreiben will. Und wenn wir uns darüber nachdenken, dass Jesus das Leben auch von dem Paulus, der nachher das ganze Römische Reich auf den Kopf stellt, in die Hand von so einem einfachen Mann legt und dann ihm auch noch den Raum gibt zu sagen, nee, das finde ich schon erstaunlich. Und wenn wir uns vorstellen, dass das auch in unserem Leben so ist, oder? Gott gibt uns immer wieder auch selber die Chancen, irgendwo unseren Teil zu der Geschichte hier in Überlingen und der Umgebung beizutragen. Und wir haben den Freiraum, ja dazu zu sagen oder nein. Und ich glaube, das ist das, was ausmacht, eine Beziehung zu Gott zu haben. Dass nicht Gott irgendwo da oben ist und wir sind die kleinen Würmer da unten, sondern dass Gott uns mit uns auf eine Ebene kommt und dass er uns als gleichberechtigt ansieht und mit uns gemeinsam die Entscheidungen trifft. Das finde ich erstaunlich. Und zumindest der Hananias, der scheint das so erlebt zu haben und gelebt zu haben. Und das Coole finde ich dann, wenn wir das erleben, dass wir diese gleichberechtigten Partner von Gott sind, dann gibt er uns dadurch die Möglichkeit, dass wir das, was ihm wichtig ist, in unseren Alltag einbauen, weil wir ihn lieb haben. Dann müssen wir das nicht mehr tun, weil er der Gott ist und wir die Knechte, sondern weil wir ihn lieb haben, bauen wir ihn auf einmal in unseren Alltag ein. Und weil Hananias Jesus lieb hatte, dann entschließt er sich auch, den Auftrag zu erfüllen, den er bekommen hat. In Vers 17 geht es dann weiter. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, also dort, wo Paulus war. Und er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und ich find den Hananias cool, weil er hat seine Bedenken, er hat seinen Widerspruch gehabt, aber er entschließt sich dann, okay, ich gehe dem nach, was Jesus mir gesagt hat. Ich lasse nicht los und ich mache das. Und er bricht auf und er erlebt, wie der Paulus geheilt wird. Ein ganz gewöhnlicher Mann betet für jemanden und der wird geheilt. Dann auch zu sehen, wow, der Paulus, der bekehrt sich ja wirklich, der lässt sich taufen. Und der wird Christ. Und wenn man dann weiterliest, dann sieht man, dass der gleich so ein richtig Feuriger war. Der ist dann gleich losgezogen, hat überall von Jesus erzählt. Und das finde ich so cool, dass dieser Hananias da bewusst die Entscheidung trifft, okay, das ist meinem Gott jetzt wichtig und ich will das machen. Und ich habe mich so gefragt, okay, wann könnte das denn so in seinem Alltag gewesen sein? Stellen wir uns mal vor, ein ganz gewöhnlicher Alltag, steht morgens auf, frühstückt vielleicht, will zur Arbeit, kurzes Stoßgebet noch vor der Arbeit und dann auf einmal, jetzt spricht der Herr zu ihm. Okay, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt einfach meinem Alltag nach, gehe ich zur Arbeit oder nehme ich mir die Zeit, um das zu machen, was Gott jetzt gerade möchte? Und er entscheidet sich, okay, ich gehe dahin. Oder er kommt abends nach Hause von der Arbeit, ist vielleicht müde, hat noch dies zu das im Garten zu tun oder was auch immer. Und auch dann wieder kommt Jesus und dann so, okay, bin ich bereit, meinen Alltag umzustrukturieren, damit ich das tun kann, was Jesus gerade von mir möchte. Und er entschließt sich dazu, okay, ich lasse jetzt meinen Alltag liegen, ich breche aus dem Alltag und ich mache das. Das finde ich eine starke Sache. Und sehr mutig, aber auch sehr vorbildlich, oder? Und ich habe so mal, würde diesen ersten Teil, den ich gerade so genannt habe, mal so beschreiben mit Hananias Leben, ein Liebesbrief an Gott. Wenn er sich die Zeit genommen hat, Tag für Tag mit Gott Zeit zu haben und wenn Gott ihm irgendwas signalisiert hatte, dann ist er dahin und hat es gemacht. Und jetzt würde ich gerne noch ein bisschen drüber nachdenken, was wir daraus lernen können für unseren Alltag. Und ich habe das überschrieben mit mein, oder du kannst auch dein Alltag nennen, ein Liebesbrief für Gott, Fragezeichen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, dass diese Vision, die Hananias da hatte am Anfang, dass sie nicht einfach so aus dem Nichts gekommen ist. Sondern ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er so täglich seine Zeit mit Gott hatte, wo er gebetet hat, wo er, Bibel gab es damals noch nicht, dann wird er wahrscheinlich gebetet haben, wird sich vielleicht erinnert haben an das, was er mal gehört hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine Gewohnheit gepflegt hat, täglich Zeit mit Gott zu haben. Und irgendwann in einer dieser Zeiten, da kommt Gott zu ihm und spricht zu ihm. Und er ist offen. Und interessant finde ich, dass er ganz am Anfang, vielleicht kannst du Vers 10 nochmal zeigen, überhaupt nicht überrascht ist, dass Gott mit ihm spricht. Da kommt einfach, ja, Herr, so als würde ich einen Anruf kriegen. Ich sehe, Person X ruft an, hallo, hallo Mama, hallo Papa, was auch immer. So völlig gewöhnlich, als ob er das häufiger erlebt hatte, macht es fast für mich den Eindruck. Ich kann mir sehr gut auch vorstellen, dass das nicht das einzige Mal war, wo er so eine Begegnung mit Gott hatte, wo er persönlich von Gott gehört hat. Und ich glaube, es lag daran, dass er sich zur Gewohnheit gemacht hat, Zeit mit Gott zu verbringen. Egal wie die aussah, das wissen wir nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, dass das auch für uns gilt, dass wir es lernen können, eine Beziehung mit Gott zu haben und von ihm zu hören. Denn auch im Neuen Testament ist es voll davon, dass Gott zu uns sprechen kann. Wir können, wenn wir darüber nachdenken, was Paulus im Römerbrief schreibt, das hatten wir vorher als einer der Geburtstagsverse, fällt mir gerade ein, dass Gottes Geist uns bezeugt, dass wir seine Kinder sind, dass er uns führt, dass er uns leitet. Aber ich denke, dass es halt unsere Beteiligung braucht, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, um Zeit mit Gott zu haben. Das ist leider so. Tina hat das vorher so gut illustriert mit diesen 86.400 Sekunden. Ich habe es mir gemerkt. Dass wir einen Teil von diesen Sekunden nehmen und die für Gott reservieren. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich muss mir dann morgens die Zeit nehmen. Also ich schaffe es nicht, nach der Arbeit oder so nachmittags, abends das zu machen, wenn mir da die Motivation, die Konzentration fehlt. Sondern ich musste mich bewusst entscheiden, okay, ich stelle den Wecker eine Stunde früher, als ich aufstehen müsste, damit ich morgens Zeit habe, um Bibel zu lesen und zu beten, weil ich schaffe das sonst nicht in meinem Alltag. Und es erfordert Disziplin, es erfordert auch, dass man sagt, okay, ich stehe auf, ich habe da jetzt eine gute Hilfe. Ich will ja nicht, dass meine Frau dann so oft den Wecker hört. Früher habe ich den immer noch mal so 10 Minuten auf Schlummern gedrückt und noch mal, dann lag man noch eine halbe Stunde länger. Das will ich jetzt natürlich nicht. Und ich stehe auf, das ist ein guter Anreiz. Aber ich musste diese Zeit nehmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total dankbar für die Technik heutzutage. Ich könnte mir meine persönliche Gebetszeit morgens ohne mein Handy nicht mehr vorstellen. Ich mache das persönlich so, ich habe da eine Auswahl von Liedern drauf, Lobpreisliedern, mit denen ich eine persönliche Geschichte habe. Die haben mich irgendwo mal in einer Phase bewegt und die habe ich mir alle rausgesucht und die lasse ich jeden Morgen laufen. Und dann erinnere ich mich manchmal an die Situation, boah, hast du das erlebt mit dem Lied, hast du das erlebt? Und das baut mich auf. Und manchmal, da singe ich einfach nur diese Lieder und die Zeit, die vergeht. Aber manchmal, da achte ich gar nicht auf die Lieder und da bete ich einfach. Oder höre auf Gott oder was auch immer. Oder es gibt Morgen, da nehme ich mir mehr Zeit zum Bibellesen. Das gestalte ich so, wie ich das Bedürfnis an dem Tag habe. Aber ich versuche da täglich meine Zeit mit Gott zu haben. Und jetzt sage ich mal so, der Tipp des Tages. Legt euch ein Notizbuch zu. Ich habe mir irgendwann angefangen in der Bibelschule, das ist jetzt schon ein bisschen älter, das Büchlein, ein Buch zu machen, wo ich alles aufschreibe, was Gott mir sagt. Das ist richtig cool, wenn man da mal wieder reinschaut. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Nostalgiker oder so, aber wenn ich da reingucke, das ist echt cool. Und vor kurzem kam ich durch ein Buch, was ich gelesen hatte, auf die Idee, mir noch ein zweites Notizbuch zuzulegen. Und da schreibe ich auf, was Gott mir so zeigt, was ich lerne über ihn, über mich, über das Leben. Einfach so beim Bibellesen, wenn mir ein Gedanke gekommen ist, den halte ich da drin fest. Und das Coole war jetzt zum Beispiel, als ich die Predigtvorbereitung gemacht habe, ich habe in dieses Büchlein reingeguckt und habe so angeschaut, was mich die letzten 2-3 Wochen so bewegt hat. Und es ist interessant, dass diese Gedanken, die habe ich jetzt hier weitergeben können. Einfach, das war in meinem Alltag, hat Gott mir diese Ideen gegeben, diese Gedanken. Und ich konnte davon profitieren und ich kann jetzt an euch was weitergeben. Und deswegen die Einladung, legt euch das vom Büchlein zu, wie ihr täglich oder was weiß ich, zweitägig, je nachdem, wie es euch kommt, die Sachen notiert, da könnt ihr selber profitieren und andere. Wer hat denn was ihr an andere weitergeben könnt? Was ich auch sehr cool finde, wenn man so mit Gott unterwegs da ist, je besser man Gott kennenlernt, desto mehr gibt Gott einem die Möglichkeit, ihm zu dienen und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Ich möchte euch auch noch ein Beispiel aus meinem Alltag geben, wie das so aussehen kann. Ich gehe gerne joggen. Ich wohne in Ernertsreute und dann gibt es da so ein paar Routen, wo man schön durch den Wald durchlaufen kann. Und ich bin da Ende letzten Jahres irgendwo durchgejoggt und laufe an so einem Bach vorbei und dann sehe ich eine junge Frau. Die sitzt da so alleine und ich denke mir jetzt nichts dabei, ich hatte auch meine Brille nicht auf. Und dann sehe ich... Dann konnte ich sie in der Ferne nicht so ganz erkennen. Also ich habe sie zwar so schemenhaft erkannt, aber ich nicht so im Detail, dann bin ich weitergelaufen. Und kaum war ich außer Sichtweite, spüre ich so, dass Gott von mir will, dass ich umdrehen soll und mit ihr sprechen soll. Und dann, nee, ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich stand dann da so im Wald, alleine zum Glück. Und dann spüre ich nur so von so in meinem Inneren, doch, du gehst da jetzt hin. Ich so, nein, doch, nein, doch. Und ich kam mir vor wie ein, weiß ich nicht, stand da bestimmt eine Minute, nein, doch, nein, doch. Aber Gott hat ja mehr Geduld als ich. Und ich bin dann irgendwann doch umgekehrt, bin zu dieser jungen Frau gelaufen. Und dann habe ich gesehen, oh, die war etwa 14 Jahre alt, saß dort alleine an dem Bach und hat ein Bier getrunken. Und ich dachte mir so, okay, für 14 Jahre, das ist ein komisches Setting, alleine am Bach Bier trinken. Ich frage sie mal, wie geht's dir? Und sie so, nicht so gut. Aber sie hat mir noch klar signalisiert, okay, du bist ein fremder Mann, ich will da jetzt nicht mit dir drüber reden. Aber ich hatte so auf einmal spontane Gedanken, ich soll sie mal fragen, ob sie in letzter Zeit viel alleine ist. Habe ich das gemacht? Hey, bist du in letzter Zeit viel alleine? Sie so, ja, stimmt. Für sie hat gerade niemand Zeit, auch ihre beste Freundin, die ist irgendwie anderweitig beschäftigt und sie ist viel alleine in letzter Zeit. Und ich wusste jetzt nicht, was ich da drauf sagen sollte. Dann habe ich die ganz einfach gesagt, du, weißt du, ich kenne jemanden, der ist immer für dich da und der liebt dich. Und ich habe gesagt, hey, Gott liebt dich, so wie du bist. Er hat dich wunderbar gemacht und er ist für dich da und du kannst immer zu ihm kommen und er hat immer Zeit für dich, so in diese Richtung. Und dann habe ich gesagt, hey, weißt du, ich kenne eine Gruppe junger Leute, trifft sich jeden Freitag, Jugendgruppe, wenn du möchtest, kannst du dorthin gehen. Habe ihr dann meine Handynummer gegeben. Mehr konnte ich den Moment nicht machen, ich hatte mein Handy leider nicht dabei. Und dann bin ich weitergelaufen. Ich habe sie dort so gelassen und ich meine, ja, ich guck mal, vielleicht melde ich mich. Und dann bin dann weitergelaufen, habe dann unterwegs noch für sie gebetet und bin dann nach Hause gekommen. Leider habe ich von der jungen Frau bis jetzt noch nichts gehört. Das ist jetzt ein halbes Jahr her oder so. Aber wisst ihr was? Ist doch egal. Gott baut mich in diese Geschichte ein. Und wenn da noch zwei Personen kommen, die das Gleiche sagen zu ihr, vielleicht ist es dann soweit für sie. Aber das Wichtige war, dass ich Gott in diesem Moment treu gewesen bin, dass ich das gemacht habe, dass ich mit ihr gesprochen habe. Und er baut die Geschichte, nicht ich. Und lass uns doch zum Abschluss mal ein bisschen träumen. Was denkst du, was könnte in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Bekanntenkreis passieren, wenn wir alle auf einmal so Erlebnisse hätten wie dieser Hananias, dass Gott auf einmal zu uns zeigt, hey, geh doch mal auf die Person zu, sag ihr was Nettes, kauf ihr doch eine Kleinigkeit beim Bäcker, kauf mal Blumen für deine Nachbarn, lad sie zum Essen ein. Was weiß ich, was würde passieren, wenn deine Nachbarn, sag ich mal so, pro Woche einmal so eine Begegnung hätten, da kommt der Frankie irgendwo von der Arbeit heim und kauft noch irgendwo was ein. Und dann sieht er eine Person und sagt, hey, schön, dass es dich gibt, hast eine super Jacke an, was auch immer. Gott liebt dich, das machst du. Was würde wohl passieren mit dieser Person, wenn das wöchentlich geschehen würde? Wenn wir auf einmal anfangen würden, in der Nachbarschaft, wenn die Tina anfangen würde, in meiner Nachbarschaft Leuten von Jesus zu erzählen, umgekehrt. Natürlich darfst du auch in deiner eigenen Nachbarschaft Zeuge sein, klar. Aber was würde passieren, wenn auf einmal der ganze Alltag von diesen Personen auf den Kopf gestellt wird, weil da so ein paar verrückte Leute sind, die Jesus lieb haben und wir etwas von ihm erzählen? Und ich glaube, das ist, also zusammenfassend kann man das vielleicht in einem kurzen Bibelwort, Epheser 2, Vers 10 heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nur, das Vorbereitete auszuführen. Wenn Gott dir was zeigt, mach es einfach. Und ich glaube, wenn wir es lernen, so eine richtige Beziehung mit Gott zu haben und näher zu kommen, immer näher zu ihm, ich meine, das passiert ja nicht auf gleich, sondern wir lernen ihn von Tag zu Tag ein Stückchen besser kennen, dann kann viel passieren, auch in unserer Nachbarschaft, auch hier in Überlingen, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, Gott ist nicht limitiert. Gott ist mächtig, Gott ist stark und Gott kann auch mit einer kleinen Gruppe wie uns viele, viele Menschen bewegen und ihnen begegnen und seine Liebe zeigen. Das glaube ich auch für unsere Gegend hier. Aber wisst ihr, es liegt an uns. Und warum ich der Predigt den Titel heute oder heute gegeben habe, ist das, dass es nicht funktioniert, wenn wir morgen anfangen. Es funktioniert nur, wenn wir heute anfangen. Wie Tina vorher gesagt hat, wir haben nur diesen einen Tag, den können wir aktiv bestimmen. Wir können Weichen stellen für den nächsten Tag. Aber morgen ist immer noch morgen. Das kann ich heute nicht direkt beeinflussen. Ich habe nur über die Zeit jetzt Verfügung. Und wenn ich Entscheidungen, die ich jetzt treffe, die bestimmen, das ist die Zukunft. Und deswegen möchte ich euch einladen, kannst du mal die letzte Folie einblenden, Amanda? Jetzt mal so kurz drüber nachzudenken. Okay, was hat Gott dir besonders während dieser Predigt auch aufs Herz gelegt? Oder was möchte er dir noch sagen? Wozu fordert er dich vielleicht auf? Und wie kannst du das umsetzen? Also meine persönliche Erfahrung ist, ich meine, ich habe es ausgerechnet, ich bin jetzt 1661 Tage Christ, oder richtig, sage ich mal, folge ich aktiv Jesus nach, durch 7 sind eine Menge Predigten, die ich gehört habe. Und ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber ich kann mich an das erinnern, was Gott mir gesagt hat. Und das ist mir wichtig. Wenn ihr das mitnehmt, was Gott euch heute Morgen gesagt hat, dann bin ich super happy, dann bin ich glücklich. Wenn ihr das in euren Alltag mitnehmt und umsetzt, super happy. Und deswegen würde ich gerne einfach ein bisschen Zeit geben, dass wir darüber nachdenken. Könntest du, Linda, vielleicht am Klavier ein bisschen spielen, dass wir einfach so 2 Minuten dazu nachdenken? Und dann könnt ihr, wie ihr möchtet, auch mit eurem Sitznachbarn euch austauschen und füreinander beten. Genau, dann bleibt mir von dieser Seite nur zu sagen, ich habe euch lieb, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und du darfst spielen. Josef, Monika, dürfen wir euch kurz nach vorne bitten? Dann darfst du nach vorne kommen. So, dadurch, dass ich ja so meine eigene Geschichte auch mit der Gemeinde habe, habe ich dich auch kennengelernt über die letzten Jahre und du hast wie lange der Gemeinde treu als Gemeindeleiter gedient? Also ich war 10 oder so, als ich in die Gemeinde gekommen bin, da warst du schon dabei und ich finde es super, dass du das jetzt erneut und wieder machst und wir dachten, wir segnen dich und Monika für den Dienst. Das wäre super, genau.
Ja, also ich würde auch sagen, es freut uns richtig, aber als Gemeinde, nicht nur mich persönlich, so zu sehen, wie die Kinder nachher groß werden, wie denn aus, was denn aus denen wird und wenn sie denn, sagen wir, noch eine Bibelschule machen. Also unsere Tochter hat das ja auch gemacht, finde ich ganz, ganz toll. Ich denke, das ist eine Stadt, das kann man mit Geld nicht bezahlen. Ich denke, da tut Gott wirklich was hineinlegen, wenn man frühzeitig sich eigentlich für Jesus entscheidet. Und wir haben gerade letzten Sonntag auch die Sonntagsschulmitarbeiter gesegnet, was die letztendlich in die Kinder hineinlegen. Wie gesagt, das kann man nicht bezahlen. Und auch wenn Kinder, ich denke auch jetzt manchmal, sagen wir mal, ein bisschen von Gott wieder entfernt sind, aber sie sind an der Leine Gottes. Geben wir es einfach so ab und er wird sie wieder zurückholen. Es ist seine Zeit. Wir haben jetzt gehört, ein Tag hat 86.400 Sekunden. Die Zahl war mir vorher schon irgendwo bekannt, aber ich wusste es gerade nochmal so in dem Moment. Aber ja, es ist wirklich so. Ja, vielleicht sagst du es gerade nochmal.
Ja. Also, wir wollen jetzt zusammen Josef und Monika segnen, auch für die neue Zeit als Gemeindeleiter. Ihr bringt Frucht über euer eigenes Leben hinaus, durch das, was jetzt auch hier in Zukunft in unserer Region passieren wird, was in den nächsten Generationen passieren wird. Und wir wollen einfach gemeinsam auch sagen, hier euch Gott anbefehlen, dass er euch Weisheit gibt und dass ihr die richtigen Ideen auch für die Zukunft habt. Bitte. Dann lasst uns doch gemeinsam für die beiden beten. Vater, ich danke dir für Josef und für Monika, für das, was du in ihrem Leben getan hast, wie du sie geführt hast, wie du deine Geschichte mit ihrem Leben geschrieben hast. Und ich bitte dich für die Zukunft jetzt, die jetzt vor ihnen und vor der Gemeinde lebt, dass du ihnen offene Ohren gibst, dass sie sehen, was du geplant hast und dass sie den Mut haben, den Weg zu gehen, den du für sie vorbereitet hast. Ich danke dir dafür, dass du segnen wirst, dass du leiten wirst, dass du führen wirst und dass du versorgen wirst in all diesen Phasen. Und ich preise dich für das, was du tun wirst, mein Gott.
Ja, Vater, ich danke dir für die Herzen, die sie dir hingegeben haben. Und ich danke dir, dass sie das schon so viele Jahre tun. Ich danke dir, dass du dich so darüber freust. Und ich bete für die Zukunft, dass du ihnen wirklich Weisheit schenkst, dass sie den Weg sehen, den du geplant hast, dass sie ihn mutig mit dir voranschreiten dürfen. Und ich danke dir auch, dass du alles, was da ist, dass du es einfach zur Frucht bringen wirst. Dass du, ja, du sagst, dass du die Schwachen gebrauchst und wir sind alle schwach. Und danke, dass du wirklich stark bist in uns, wirklich gebrauchst, deine Gemeinde zu bilden. Und so beten wir darum, dass du sie wirklich segnest in ihrem Dienst. Amen. Amen.
Dann würde ich noch kurz einen Segen für uns alle bitten. Mein Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt heute Morgen hier ist, dass wir gemeinsam hier sein durften, gemeinsam nachdenken durften über dich, über dein Wort, über das, wie unsere persönliche Beziehung zu dir aussieht. Und ich bitte dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns unser persönliches Tempo weitergehst, dass du uns führst, immer wieder neu begegnest, immer wieder neu ermutigst und herausforderst, weiter an dir dran zu bleiben. Und dass du uns immer wieder neu auch zeigst, wo noch Land da ist, das wir einnehmen können für dich, wo wir unseren Mitmenschen von dir erzählen dürfen, von deiner Liebe, wo wir ihnen dienen dürfen. Ich bitte dich jetzt um deinen Segen für die kommende Woche, dass du uns führst durch deinen Geist und dass du uns immer wieder neu mit deiner Kraft erfüllst. Amen.
Die Kinder werden die